von euch, von Ihnen, hat sich für diesen Advent vorgenommen, diesmal ein bisschen anders zu feiern, ein bisschen ruhiger, weniger Termine, weniger Aktionen? Wer hat sich das vorgenommen für dieses Jahr? Vielleicht macht ihr das schon so. Alles ruhig, alles besinnlich. Wenn ich mit Menschen rede, höre ich was ganz anderes. Also vielleicht seid ihr anders, das ist ja schön. Da versucht man das, dieses Jahr aber wirklich, besinnlicher. Und es gelingt einfach nicht wirklich. Wir haben die Sehnsucht nach Gemütlichkeit und brauchen Pausen. Wir haben Sehnsucht nach Frieden, nach Besinnung und scheitern doch manchmal. Vielleicht frage ich euch nach dem Advent nochmal, wie euch das gelungen ist. Wir haben ja erst den zweiten. Dann rede ich vielleicht hier über Dinge, die euch gar nichts angehen. Ich mache das aber trotzdem. Also wenn ihr dieses Scheitern gar nicht erlebt, vielleicht kennt ihr ja jemanden, dem es so geht. Das kann ja unterschiedliche Ursachen haben, wenn man sich dieses vornimmt, so dieses Jahr aber wirklich Ruhe und Frieden und Besinnung. Vielleicht überlegt man vorher nicht genau, wie denn das sein kann, wie man das denn ganz praktisch macht. Also nur den Wunsch, es soll anders werden, ist ja noch keine Änderung. Und manchmal wollen wir die Erwartung anderer nicht enttäuschen und schreiben doch wieder 35 Weihnachtskarten, weil Tante Trudel doch sonst so enttäuscht ist. Und backen doch wieder selber Kekse, weil wir niemanden enttäuschen wollen. Nicht, weil wir Lust dazu haben. Sowas gibt es. Und selbst wenn wir uns vornehmen, die Wohnung nicht zu schmücken, weil das manchmal, nicht immer, aber manchmal ja doch in Arbeit ausartet, dann können wir das manchmal nicht aushalten, wie diese ungeschmückte Wohnung aussieht. Mitten im Advent. Und manchmal tappen wir in die gleichen Fallen und hören auf die Stimmen, die uns einflüstern. Aber man tut das im Advent. Man macht das so. Und manchmal hört man so, selbst wenn man sich verabredet hat, dieses Jahr wirklich keine Geschenke, dann war doch jemand heimlich einkaufen, dann kriegt man das mit und dann muss man natürlich doch wieder gleichziehen, weil man das so macht. Oder wir haben die Ruhe und die Stille und zünden uns gemütlich eine Kerze an im Dunkeln und merken aber, ich kann das gar nicht aushalten, diese Stille. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist, das auszuhalten, was dann alles so im Kopf und im Herzen an die Oberfläche kommt. Oder wir sind so schlau und halten uns Termine frei und knallen die uns mit irgendwelchen anderen Aktionen doch wieder voll. Aber es kann natürlich noch einen anderen Grund geben. Wie können wir gemütlich Advent feiern, wenn wir von der Not in der Welt hören? Auch das kann einem dem Advent so ein bisschen austreiben. Wie können wir friedlich Tee trinken und Kekse essen, während der amerikanische Präsident mit seinen Bemerkungen für noch mehr Instabilität sorgt in einer Region, die eh schon instabil ist? Wie können wir selbst voller Freude Geld für Geschenke ausgeben, wenn wir wissen, dass sogar in unserem Land Menschen nicht das Nötigste haben? Wie kann ich da Advent feiern? Und wenn wir uns dann weiter umgucken, warum gibt es diese Situation? Warum sehen wir da nicht mehr von Gott und von seinem Eingreifen? Wo ist er denn? Und warum demonstriert er mal nicht mehr seine Macht, die er doch hat? Hat er uns vergessen oder interessiert ihn das alles nicht mehr? Liebe Gemeinde, diese Fragen, die hat der Verfasser des Textes, den ich gleich vorlesen werde und die ihr hier auch mitlesen könnt, aus Jesaja 63, Vers 15 bis Jesaja 64, Vers 3. Herr, schau doch vom Himmel herab, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr haben vor dir? Bitte, wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass uns vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie ist einem so etwas zu Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Wie redet dieser Mensch eigentlich mit Gott? Darf der das? Und darf so etwas in der Bibel stehen? Offensichtlich ja. Der Text ist der Text, der in evangelischen Kirchen heute als Predigttext vorgeschrieben ist. Und ich habe gedacht, ich lasse mich mal darauf ein, auf einen Text, der so überhaupt nicht adventlich klingt. Der bringt einen überhaupt nicht in adventliche Stimmung, finde ich. So gar nicht. Wir sind in der Adventszeit ja eher auf heile Welt gestimmt, auf Ruhe, Frieden, Besinnlichkeit, Harmonie. Und wenn wir das manchmal schon innerlich schaffen, dann wenigstens äußerlich mit Dekorationen und Kerzen und Tannenzweigen. Und dann hören wir Musik, leise rieselt der Schnee oder jauchzet, frohlocket. Außen ist Advent und innen? Und dann dieser Text hier. Normalerweise ist es ja eher Gott, der die Menschen ins Gebet nimmt. Hier ist es umgekehrt. Der Beter nimmt Gott sozusagen ins Gebet. Er hält Gott vor, was seine Aufgabe ist. Der Verfasser dieses Textes ist wahrscheinlich gar nicht der bekannte Prophet Jesaja, sondern ein unbekannter Prophet, der diese Verse verfasst hat, den dritten Teil des Jesaja-Buches, also ab Kapitel 56, die letzten bis 66. Und der lebte und wirkte wahrscheinlich um die Zeit, als das Volk Israel wieder zurückgekehrt war. Nach dem Exil, nach der Gefangenschaft oder Wegführung in Babylonien waren nicht alle, aber einige wieder heimgekehrt. Und nun träumte man davon, dass wieder alles so wird wie früher. Wieder neu anfangen, alle gemeinsam mit Gott. Und man hatte so Hoffnung, dass wieder alles gut würde. Eine neue Friedenszeit, eine neue Heilszeit. Und der Prophet beschreibt sie ein bisschen weiter in Kapitel 65, schreibt sie von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Er beschreibt, wie Menschen in Frieden miteinander leben, in Frieden mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit Gott und mit der Natur. Unser Text hier ist der Teil in der Mitte, in einem Klagelied. Und der Text beginnt mit der Erinnerung an Gottes große Heilstaten. Mensch, Gott hat doch mal, da war doch unendlich viel, was Gott getan hat, in der Vergangenheit damals. Da war Gott noch unmittelbar erfahrbar. Er hat das Volk sichtbar geführt, befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Das steht dem Volk immer vor Augen. Die Kraft, die Mose von Gott bekommen hat, wie Gott sie durch die Wüste geführt hat, in das verheißene Land, das er ihnen versprochen hatte. Ja, damals haben sie diesen lebendigen Gott erlebt. Er hatte sie erwählt. Er war zu ihnen gekommen. Er hatte eingegriffen. Heute? Heute ist der Himmel verschlossen. Gott sagt nichts, er tut nichts. Als verberge er sich hinter einem großen Vorhang, ist nicht zu sehen. Das bringt den Propheten dazu, richtig zu ringen, um Gottes Eingreifen zu ringen. Er bestürmt ihn, er bedrängt ihn, ja, er fleht ihn förmlich an und er macht ihm Vorwürfe. Hast du uns vergessen? warum machst du nichts? Hast du deine Meinung geändert, Gott? Was ist mit der Erwählung? Hast du dich geirrt? Nimmst du deine Heilszusagen zurück? Gott, der selbst sonst Menschen zur Umkehr ruft, wird hier zur Umkehr gerufen. Gott, kehr um. Kehr dich wieder zu uns und zeig dich. Tief betroffen formuliert der Prophet so etwas wie: Das kann doch nicht sein, dass du in deinem Himmel bleibst und uns nicht siehst. Liebe Gemeinde, als ich diese Worte gelesen habe, haben die mich schon sehr berührt und beeindruckt, dass jemand so ehrlich ist vor Gott, dass jemand ihm das so sagt, was einfach aus seinem Herzen ist. Klar, ich weiß, dass ich Gott nichts vormachen kann, aber ich glaube, manchmal versuche ich das trotzdem. Als würde Gott nicht sowieso sehen, was in mir ist. Und mich beeindruckt dieses Flehen. Ich sehe diesen Menschen fast auf die Knie gehen, um Gott zum Eingreifen zu bewegen, dass dieser Mensch so dranbleibt. Und er will scheinbar gar keine Erklärung oder theologische Ausführung. Er will, dass Gott sich meldet. Dass Gott sagt, ich bin immer noch da. Und mich berührt diese Art, wie dieser Mensch sich an Gott klammert. Sozusagen wieder den Augenschein glaubt, dass Gott doch irgendwie da ist. Er redet ja noch mit Gott. Dieser Mensch wartet sehnsüchtig auf Gott. Und liebe Gemeinde, das genau ist Advent. Dieses sehnsüchtige Warten darauf, dass Gott sich doch bitte, bitte deutlich zeigt in dieser Welt, die an vielen Ecken so kaputt ist. Manchmal stehe ich, wie ihr wahrscheinlich auch, nur da und denke, Herr, das darf doch nicht wahr sein, was in dieser Welt passiert. Tu doch was. Und dann denke ich an einen Menschen, dem es aus verschiedenen Gründen schlecht geht und man kann ihm so schlecht helfen, und denke, Herr, mach du doch etwas. Und dann denke ich daran, dass Menschen verboten wird, an Gott zu glauben und das zu leben. Dass sie ihre Meinung nicht äußern dürfen frei, dass sie verfolgt werden. Und ich kann nur bitten, Herr, greif du ein. Und ich denke daran, dass Menschen verhungern in unserer Welt, die eigentlich genug hat. Und mir bleiben nur diese Worte, Herr, bitte, erbarme dich. Das ist Advent. Das stummelnde Bitten, dass Gott sich zeigt. Und sicher gibt es Gebiete, in denen wir uns engagieren können. Gott hat uns viele Möglichkeiten geschenkt, wie wir helfen können. Wir können eintreten für Menschenrechte, für Religionsfreiheit. Wir können uns engagieren gegen den Hunger in dieser Welt. Wir können unserem Nachbarn helfen, wenn er in Not ist. Gott hat uns viele Möglichkeiten geschenkt, aber es gibt Grenzen. Das erfahren wir immer wieder schmerzlich, dass wir vieles eben nicht können als Menschen. Wir schaffen das einfach nicht. Da bleibt nur dieser Ruf an Gott, Herr, bitte hilf du doch. Wir haben eben dieses Lied gesungen, O Heiland, reiß die Himmel auf. Das ist genau diese Bitte. Nimm doch diese Decke weg dazu und zeig dich doch. Dieses Lied ist entstanden im Dreißigjährigen Krieg, 1622, also in einer wirklich sehr leidvohlen Zeit. Friedrich Spee hat den Text geschrieben. Er war Professor in Paderborn, Würzburg und Speyer und zugleich der Beichtvater von Frauen, die als Hexen verbrannt werden sollten und wurden. Und diese Not erschüttert ihn so tief, dass er zum erbittertsten Kämpfer gegen Hexenprozesse wird. Er ist erschüttert über das, was seine Kirche da tut, und wird aufgrund seiner Aktionen schließlich selber verfolgt. Und dieses Lied, das ist wirklich so ein verzweifelter Hilfeschrei an Gott. Herr, reiß die Himmel auf, tu etwas, zeig dich. Ein Aufschrei an Gott, eine Bitte, dass Gott eingreift, dass er es nicht zulässt, dass diese Welt so weitergeht. Liebe Gemeinde, Advent ist nicht unbedingt Harmonie und Besinnlichkeit und Ruhe. Advent ist Ringen um Gottes Kommen, um sein Eingreifen. Advent ist das aktive Warten, dass Gott sich in diese Konflikte einmischt. Advent ist die aktive Hoffnung, dass Gott sich in unser Leben einmischt, dass er Schmerzen nimmt, dass er Heilung schenkt, dass er einen Arbeitsplatz schenkt, dass er Versöhnung möglich macht. Advent ist Anklopfen an die Tür Gottes, das Hoffen auf eine offene Tür, die Sehnsucht nach Gott, ihn zu erleben. Und das ist mehr als passiv zu warten und zu gucken, ob sich vielleicht mal irgendwas tun könnte. Es ist ein Ringen im Herzen darum, dass Gott etwas tut. Es ist das Festlegen Gottes auf seine Liebe. Der Prophet sagt es ja, Gott, Mensch, du hast uns doch berufen. Das kann doch nicht alles vorbei sein. Advent ist trotziges Ausharren vor Gott. Advent ist trotziges Ausharren vor Gott, bis er eingreift. Ich höre nicht auf zu beten, ich höre nicht auf zu rufen, ich gehe nicht weg. Herr, öffne den Himmel. Liebe Gemeinde, ich finde das tröstlich und hilfreich, dass ich mir nicht noch den Stress machen muss, das Leid, das ich sehe, erfahre, auch noch wegzudrücken, Advent, damit es schön stimmungsvoll wird. Sondern dass Advent auch zulässt, dass ich das Leid wahrnehme. Denn Gott zeigt ja gerade an Weihnachten mit dem Kommen seines Sohnes, dass er das Leid gesehen hat. Sonst wäre das ja alles nicht nötig gewesen, der Weg, den Jesus gegangen ist. Gott zeigt ja gerade, dass die Welt Erlösung braucht und dass jemand da ist. Er hat ja Jesus geschickt. Das heißt, wir brauchen das Leid der Welt und unser persönliches Leid nicht zu verdrängen. Wir dürfen es wahrnehmen und mitnehmen zu Gott und Gott vor die Füße legen oder schmeißen oder ihm sagen. Wir dürfen Gott bestürmen, dass er eingreift. Wir dürfen ihn an seine Liebe erinnern, denn er hat sich ja selber im wahrsten Sinne des Wortes festnageln lassen in Jesus Christus, auf seine Liebe. Wir dürfen ihn erinnern an seine Liebe zu allen Menschen. Er hat sich selber festgelegt. Die meisten von euch kennen den Vers auswendig, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott, ich lese den in einer anderen Übersetzung mal zum Neuhören, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Das ist Gottes Weg für uns. Er verändert nicht gleich alles Leid, aber er schenkt uns jemanden, der uns begleitet und der uns Möglichkeiten schenkt. Und in Römer 5, Vers 8 ist so klar gesagt, dass Gott das alles entschieden und getan hat, als wir noch gar nichts von Gott wissen wollten. Als Gott noch gar nicht wusste, wie wir reagieren. Als wir noch Sünder waren, beweist Gott seine Liebe in seinem Sohn. Das hat er festgelegt. Daran können wir uns klammern, wenn wir vor lauter Not nicht mehr wissen, wohin. Advent ist Hoffen gegen den Augenschein. Gegen das, was wir sehen an Leid in der Welt. Es ist das Hoffen und das Ringen darum, dass Gott sich zeigt. In der Welt, in unserem persönlichen Leben. Advent ist auch das Zugeben, dass wir menschlich beschränkt sind, also im Sinne von, dass wir Grenzen haben, dass wir gar nicht so viel können, wie wir immer denken, dass wir die Welt nicht retten können. Und Advent ist das, dass wir uns festsetzen auf das göttliche Vermögen. Gott hat die Möglichkeiten. Wir setzen auf Gott. Advent heißt, dass wir bei Gott anklopfen. Mit der Hoffnung, dass er sich wieder einmischt in unser Leben, wie er es versprochen hat. Und ich glaube sehr, dass diese Welt Menschen braucht, die voller Erwartung beten und darum ringen, dass Gott den Himmel aufreißt und dass er sich einmischt. Ich möchte als Abschluss einen Text lesen aus Römer 8. Einige Verse ab Vers 31. Für mich beschreibt das sehr gut, wie das funktioniert mit dem Leid und mit dem, was wir mit Gott erleben können. Das Leid in dieser Welt wird es geben, solange es diese Welt gibt. Aber Gott ist da. Daran können wir uns festklammern, selbst wenn wir nicht mehr wissen, wie wir das formulieren sollen, so ein Gebet. und wir können trotzdem immer wieder die Liebe Gottes durchscheinen sehen. Möge uns Gott das bewahren, dass wir das sehen. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, die deutlich machen, dass seit Jesus Gottes Liebe handgreiflich, also sichtbar geworden ist. Und dass wir anders umgehen können damit, als die Menschen vor Jesu. Lasst uns Advent feiern. Nicht wegschieben, was da ist an Schwierigen, sondern das mitnehmen, das zu Gott nehmen und ihn bitten, dass er in diese Welt eingreift. Bei allem Unvermögen auch manchmal in Worten, in den Bitten, die wir haben. Gott guckt in unser Herz und will, dass wir bei ihm anklopfen, damit er handeln kann. Lasst uns weiterhin Gottes Heil für diese Welt erwarten, für uns und für die Menschen in dieser Welt. Amen.